Herzlich willkommen bei
«Sich drum mächteln»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 279 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Yo.
Samuel Buchmann.
Hoi zusammen.
Und dem Luca Fontana.
Yo, ho.
Hey, ist noch nicht Weihnachten, hä? Könnt ihr, die Hose könnt ihr bitte für euch behalten. Ja, wir reden heute über eine neue Steam-Hardware, die gestern Abend vorgestellt worden ist. Dann über den Super Mario Galaxy Film, wo es einen Deep Dive gegeben hat. Dann über Stimmen aus dem Grab, die erste oder bekannte Schauspieler, die gefunden haben, sind ihre Stimmen für AI abtreten, sage ich jetzt mal. Der Luca wird uns das genau erklären. Dann reden wir über Pluribus. Ich würde sagen, der beste Name für eine Serie. Und möglicherweise auch die beste Serie, was hier geht. Nein, so weit können wir noch nicht gehen.
Abwarte.
Vielversprechend angefangen. Und dann der Running Man, der im Kino läuft. Und ihre Spielecke Anno. Ah, schau, du hast die Hand aufgeschrieben. Sie geht Quersumme einfach
117.
17.
Nein, Quersumme ist immer 9.
Ah, 9, genau, 117. Genau so.
18, 100,
ah,
was, 117. Ist das Tobi Anno, oder was?
Ja.
Alter, what? Oh.
Quersumme von der Zahl ist immer 9.
Ja. Ach so.
Genau, 117 und darum
20, 9.
7, ja. I was today 117. Years old.
Ja, krass, der Satz.
1404.
Ja, Anno 117. Pax Romana, genau. Und dann, geht es auch um Strategie und so in Call of Duty Black Ops.
Ganz Strategie, ja.
einfach Strategie, weil es den Knarrenuntersatz du montierst. Ja, also komm, springen wir doch direkt in die News, wenn ich es noch finde. Da.
News. News aus der Tech-Welt.
Valve hat neue Hardware vorgestellt. Mittlerweile wird die echt zu einer Hardware-Firma. Das ist schon wirklich noch lustig. Valve, die Firma hinter Steam, hat 3 neue Sachen vorgestellt. Es hat ja schon länger Gerüchte darum gegeben, dass das auch wirklich kommt. Die Steam Machine, das ist ein Wohnzimmer-PC, der aussieht wie eine Konsole. Dann Steam Controller und Steam Frame, eine neue VR-Brille. Und ich würde sagen, fangen wir mit der Steam-Maschine an. Die hat es ja schon mal gegeben. Ich glaube, etwa 12 Jahre oder so.
So etwas, ja, voll.
Ja, 2013 oder so. Hey, die haben es zusammen mit Alienware und Dell. Ich glaube, die haben damit jetzt gehört, ich glaube, zusammen die Firmen, oder?
Dell, Alienware ist eine Firma, ja.
Ja, ich glaube, damals also, ist es noch nicht so.
Alienware gehört Dell, so.
Ja, ich bin nicht sicher, ob es damals eben auch schon so war. Und ja, genau, das sind auch damals schon halt so All-in-One-PCs gewesen, die du hast kaufen konntest. Die sind aber so, haben mehr wie so einen Videorekorder ausgesehen. Wie so ein VHS, so ein Kasten haben sie ausgesehen. Hat sich aber nicht durchgesetzt. Das, Steam Big Picture, das ist ja, wenn du Steam, du kannst bei Steam oben rechts kannst klicken, dann startet Big Picture, ist einfach der Modus für, wenn du auf dem Fernseher brauchen willst. Und ist auch der gleiche, wenn du Steam Deck benutzt, ist halt für Controller ausgelegt. Das hat es damals schon gegeben, aber eben, wie gesagt, es hat sich nicht durchgesetzt.
Kompatibilität mit dem Spiel war doch auch das Problem, oder? Es war nicht so, dass jedes Spiel drauf gelaufen ist, was du auf Steam hast.
Hey, damals war es wirklich einfach ein PC.
Ja,
und,
okay.
Ja, und darum, ich weiß auch nicht, warum es, vielleicht war es einfach noch zu wenig Zeit noch nicht reif gewesen, aber das ist wirklich, dort war es ein klassischer PC, okay. Wo vermutlich einfach direkt mit Windows, wo dann einfach direkt auf das gestartet hat, das ist halt schon länger her.
Aber auf jeden Fall, es ist sang- und klanglos untergegangen.
Ja, genau. Das ist absolut. Und eben jetzt läuft das Gerät auf Linux. Also es ist eigentlich wie ein grosses Steam Deck. Es ist 6-mal schneller wie ein Steam Deck. Und es sieht eben wirklich aus wie so eine halbierte Xbox Series X.
Wirklich, ja, als hätte man sie in der Mitte abgeschnitten. So lustig.
Wenn es so ausscrollt in den Videos von unten, dann hört es einfach in der Mitte auf. Eine Xbox würde noch weitergehen und dann hört es einfach auf.
Und eben, es sieht auch so ein bisschen aus wie der Gamecube, ja. Von Nintendo, ja. Aus den 2000er. Das Einzige, was fehlt, ist ein Griff hinten dran, wo man es heben könnte. Das, ja. Hätte ich verdammt geil gefunden, wie sie das da hinzugefügt.
Darum haben sie die einen ja auch Gabe Cube genannt. Genau. Der Gabe Newell ist der Chef von Valve. Und darum, der Gabe Cube wäre auch sehr lustig gewesen.
Aber jedes Video zu dem ist echt voll gespammt auf YouTube mit dem gleichen Kommentar. Gabe Cube, so Gabe Cube,
aber dass die Leute auch gerade auf das kommen. Aber Gabe Cube klingt gut. Genau, aber eben, es ist ein, es ist halt wirklich fast eine Konsole, weil eben so funktioniert das Steam Deck auch. Also etwas, wo du nicht noch gross Windows installieren musst, du kaufst es und es ist alles drauf. Hast dann halt auch also du kannst fast alle Spiele dann spielen, oder? Steam Deck funktioniert mit so einer Compatibility-Layer, wo mittlerweile Tausende von Spielen und praktisch alle neuen laufen drauf. Und das wird dann dort einfach auch so sein, oder? Es hat x86-Architektur, also wie ein normaler PC. Und ja, mehr von den Games wird laufen, aber wird natürlich weiter in Setting gehen, wie zum Beispiel jetzt, glaube ich, FIFA ist so eins, wo...
Also das Anti-Cheat, braucht, oder?
Das ist oft das Problem, ja. Oder EAFC, wie es heisst. Das ist zum Beispiel eins, wo ziemlich sicher nicht läuft.
Aha.
Ja, genau. Also das heisst gerade...
Der ist nicht für einen Luca.
Ja.
Ja, ich mach mir das fast nicht auf. Im Moment stehe ich gerade auf Kriegsfuß mit EA.
Jedes Jahr nicht.
Jedes Jahr, aber das Jahr wirklich.
Du kaufst es nicht, wirst wütend.
Nein, aber das Jahr mehr als. Also wirklich, das Jahr habe ich so schnell habe ich es schon lange nicht mehr weggelegt und wirklich hässig und wieder mal probiert und wieder hässig weggelegt.
Ja, nice. Gute Hassliebe.
Ja.
Nein, genau. Aber eben, es laufen nicht 100% alle Spiele von Steam, aber genau, es laufen die dort und es wird auch wieder. Es hat den Linux-Desktop, das heisst, du kannst da auch wieder die anderen Launchers installieren. Einfach, wie gesagt, Game Pass, wie immer, wird nicht gehen, weil das, die funktionieren anders, die Games. Von der Leistung her, sie nennen es so Semi-Custom, also es ist wie nicht an Stangen-Hardware, aber so ein bisschen, vermutlich so ein bisschen ausgewählt, die Hardware, oder? Aber es ist jetzt nicht irgendwie ein eigens entwickelter Chip wie bei PlayStation und so. So etwas dazwischen. Und eben die Leistung, sie sagen eben sechsmal das Steam Deck, Digital Foundry, die haben gesagt, es wird wohl so zwischen der Xbox Series S und PS5 sein. Vor allem, weil der VRAM nicht so viel ist.
8 GB VRAM, ja. Was das Problem könnte sein bei, eben, weil, sie sagen ja 4K 60 FPS, oder?
Mit Raytracing, ja. Mit einfach Raytracing. Upscaled.
Genau, und aber so wie ich es verstanden habe, wird vor allem der 8 GB VRAM so ein bisschen der Bottleneck sein. Vor allem eben, was Texturen anbelangt, dann wird man je nach Spiel wahrscheinlich ein bisschen müssen Anpassungen machen, dass es wirklich mit 4K 60 upscaled läuft.
Aber ich glaube auch, man kann es vergleichen mit einfach der aktuellen Konsole.
Voll,
nicht der
ja,
Pro-Version,
genau.
Aber so mit dem Base-Ding.
Genau.
Man weiss noch nichts
über,
ja. nicht über den Preis. Man weiß auch nicht genau, wenn es kommen. Es sind einfach gesagt, anfangs 2026, wie auch alle anderen Sachen.
Ich glaub, der Preis wird recht kompetitiv sein, weil das Packs halt nicht so krass sein. Oder ist jetzt nicht ein High-End-PC, den du kaufst, sondern hast halt einfach. Ich glaube, es wird wirklich eine Konsole sein, die halt wirklich erschwinglich ist und wo du halt ein paar Kompromisse musst hinnehmen, aber dafür Einfachheit im Vordergrund ist. Ich glaube, das ist so ein
bisschen. Was schätzt du?
Ich glaube. 450, so irgendetwas, ja.
Ich hätte gesagt 700.
Wirklich?
Ja, weil die Geräte werden ja jetzt auch teurer von den anderen, oder? Und ich wollte jetzt schnell rausschauen, was eigentlich die Preise vom Steam Deck sind. Aber es muss nicht zwingend teurer sein, weil ja mehr Gut, Platz aber, ja, hast.
Steam Deck ist halt hier mit Bildschirm und allem drum und dran.
Und kleiner ist in der Regel teurer, oder? Wenn etwas kompakter ja, stimmt, machen musst, ja. ist es wohl teurer, das stimmt. Aber ich hätte jetzt gesagt, ja gut, aber... Ja, eben. Aber
ich sage dir ein bisschen weniger, weil sie müssen irgendwie ein bisschen reinfahren, damit sie Nachteil holen können. Also da kannst du nicht wie PS5 den Preis ansetzen.
Das Problem ist, ich habe immer das Gefühl, du holst einen klassischen Konsolen-Gamer holst gleich nicht ab mit dem, habe ich eben das Gefühl.
Okay. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Für wen ist das? Also ist es wirklich wie denkt zum Leuten, die Konsolen haben oder sich überlegen, Konsolen zu kaufen, zu überzeugen? Oder ist es eher für Leute, die eher schon im Steam Ökosystem sein und halt gäbiger am Fernseher zocken. Das ist so ein bisschen...
Ich habe das Gefühl, schon tendenziell die, weil der grosse Vorteil ist ja schon immer bei PC oder eben bei Steam, du hast über Generationen hinweg hast du alle immer deine Games. Du musst die nie... Es gibt kein Kompatibilitätsproblem in der Regel, oder?
Ja.
Und das heisst, jeder, der Steam hat, hat einfach eine riesige Bibliothek und du kaufst ein neues Gerät und musst nicht warten, bis das Zeug kommt. Darum... Ich hätte jetzt gesagt, primär Setting und halt eben nicht unbedingt die immer ihre eigene Kiste zusammenbauen. Ich habe vielleicht Kollegen, die gefunden haben, das ist super geil. Und ich so, hey, aber du brauchst sie eh nicht, weil dein PC ist dann eh schneller. Aber ich habe viele, die auch finden, ich wollte bei einem Wohnzimmer zocken.
Genau.
Ziehe jetzt ein Kabel, das schießt mich an.
Ja, genau.
Und genau, wenn es dann, sagen wir, 500 Stutz kostet, ich glaube, meine Kollegen kaufen sich so ein Teil.
Da wäre ich jetzt auch in den Market dafür, muss ich sagen. Also genau für das. Ich habe ja auch PC, im Wohnzimmer habe ich aber keine Konsole, nichts. Und haben halt auch meine meisten Games auf Steam. Also das wäre schon so also etwas. würde ich mir jetzt auch überlegen, wenn es nicht so viel kostet. Ja.
Mhm. Und das ist, ich finde es noch spannend, wir haben letzte Woche, oder ist doch letzte Woche gewesen, wo wir genau noch Diskussion hatten, wie wird die nächste Xbox aussehen von Microsoft? Ja. Was wird das für ein Gerät sein? Wird das noch eine Konsole sein? Oder wird das ein PC für das Wohnzimmer sein? Und dort haben wir ja gesagt, wahrscheinlich wird der aber eher dann im High-End-Bereich einsteigen, mit einem höheren Preis und viel besseren Specs als Konsole. Weil das ja auch das ist, was die Leute, die eben den PC für das Wohnzimmer, sie wollen eigentlich wie nach der Konsole, die aber die Kraft von einem PC hat. Und jetzt haben wir da ein bisschen wie so nochmal eine kleine andere Lösung. Auch wieder ein PC fürs Wohnzimmer, aber dann eher wieder von den Specs her näher an einer Konsole, aber trotzdem ein bisschen so PC-Eigenschaften. Irgendwie etwas geht schon ein bisschen in die Richtung, oder? So der Markt, vermutlich, schätzt es, entwickelt sich schon ein bisschen mehr in Richtung PC fürs Wohnzimmer.
Oder allgemein einfach, oder, dass du deine Spiele spielen kannst, wo du willst. Ich glaube, das ist der Megatrend sozusagen. Oder? Egal, ja, ob Handheld unterwegs, ob am PC, am Desktop oder am Fernsehen. Die Leute wollen einfach ihre Spiele spielen, wo sie gerade sind und flexibel sind. Und ich glaube, die PC-Konsolen-Hybrid sind ein Symptom von diesem Trend. Und der andere sind halt die Handhelds, die Hybrid-Handhelds, wo ja auch anscheinend eben PlayStation oder PlayStation 6 die ohne Handheld wird rausbringen, um die Flexibilität zu geben.
Hey, was ich mich gerade noch frage, du kannst ja bei Steam immer zwischen deinen Geräten streamen, oder? Also du kannst vom Steam Deck zocken und vom PC streamen. Du kannst auch von einem PC auf den nächsten streamen. Könntest du natürlich auch, wenn du einen leistungsfähigeren hast. Sie haben, das sage ich dir nachher noch, aber beim Steam Frame haben sie so ein wie ein Dongle dazu, wo dir ein 6 GHz Netz eine Direktverbindung macht zwischen PC und dem Headset. Also es nicht über dein WLAN geht.
Ja.
Oder wirklich sozusagen wie ein Controller, wo du einen Dongle einsteckst. Und das ist stabiler und schneller, fragt man sich, könnt ihr so etwas nicht machen für den PC auch? Dann kann ich irgendwie dort streamen.
Genau. Ich habe das Gefühl bei mir, noch schnell zum Xbox-Thema abschließen, ich habe 3 HDMI-Plätze am Fernsehen. Und im Moment meine Xbox Series X wird nicht wirklich genutzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich die ersetze mit so einer Steam-Maschine. Es ist halt einfach irgendwie... Es sieht gut aus, es ist klein, es kannst du überall herentun und die Xbox wird nicht benutzt. Und ich glaube, das wird bei mir der Fall sein.
Ich habe das Gefühl, sie sind auf dem richtigen Weg. Und es sieht auch noch witzig aus, du kannst ja dort die Frontplatte, ist magnetisch, die kannst du wegnehmen. Und es gibt verschiedene.
Das ist super.
Also sogar ein E-Ink-Display haben sie gezeigt.
Stimmt, ja. Einfach, dann kannst du natürlich auch putzen, dann, oder? Das hat ja durch einen grossen Lüfter drin. Es hat dann noch unter so eine LED-Leiste, wo dir zeigt, wie es updatet, ob es läuft. Und du kannst auch customizen. Und für Konsole jetzt Standard, aber für PC nicht so Standard. Du kannst natürlich das auch mit dem Controller einfach immer ein- und ausstellen, oder? Und es kann auch, wenn sie sozusagen im Standby ist, Games abladen und damit es immer aktualisiert bleibt. Das kann Steam Deck neu auch. Und genau, optional kannst du dann kannst du es bundeln mit dem Steam Controller, mit dem neuen. Ich finde, der sieht auch noch geil aus. Sie haben ja schon mal so einen Controller gehabt. Ich glaube, war einfach Steam-Controller geheißen. Ich habe es im Geschäft, habe ich noch in der Schublade. Und der ganz eigenes Design. Also, wenn ihr den mal gesehen habt, der hat wirklich.
Das ist
er hat keine Analog-Sticks. Ja. Er hat 2 grosse, runde Trackpads, die dann auch noch so. Sie funktionieren ein bisschen anders als jetzt die vom Steam. Wie so eine Bewegung drin gehabt. Es ist komisch, musst du benutzt haben.
Vor allem denkt sie als Ersatz für Analog-Sticks, oder? Also so.
Ja, schon, ja. Und es gibt Leute, die haben darauf geschworen, aber es hat sich jetzt nicht durchgesetzt. Aber es ist auch, ich glaube, viele haben schon anerkannt, dass es hat wirklich gute Ansätze. Und der jetzt hat die immer noch, aber er schiebt es einfach runter, macht sie eckig. Also eigentlich sieht es aus wie ein Steam Deck, wo du zusammendrückst.
Ohne Display, ja.
Ja, genau. Weil es hat unten hat es jetzt 2 eckige Trackpads, weil halt gibt ja gleich immer noch viele PC-Games, die du noch ausbrauchst. Und dann hat es aber auch Analog-Sticks, die sind mit, TSR? So eine magnetische Analog-Technik, die noch ein bisschen besser soll sein als die Hall-Effects, damit es ein bisschen präziser ist und länger hält. Und sonst halt überall Tasten auf der Rückseite, Vibration, Gyro und so und coole Haptik. Es sind auch noch coole Sachen demonstriert, wie so Balatro-Spielen mit dem, weißt du, so mit Maussteuerung, Kombination. Es hat recht interessant ausgesehen. Von dem bin ich auch noch gespannt.
Wirklich auf mich, aber jetzt recht klobig vom Design her.
Ja,
sieht überhaupt aus. Nicht so anmächerlich aus, ja. Zum Heben in der Hand.
Ja. Ich glaube eben, das täuscht eben. Ich glaube, der sieht geschissen nicht. Ja, ich finde das Design okay. Aber er sieht sicher nicht so stylisch aus in einem Dual-Sense. Mhm. Aber ich habe schon oft gemerkt, Zeug sind ein bisschen grösser, ist es oft besser zum Heben. Mhm. Also, aber hey, die Controls sind ja sehr individuell, wie du die findest. Genau, aber das ist der Steam-Controller. Und dann gibt es, und bei dem gibt es noch auch einen Dongle auf eine Art dazu, wo, mit dem kannst du ihn laden und dann hast du eben auch eine Direktverbindung mit dem. Kannst du aber auch bei Bedarf mit Bluetooth oder USB-C verbinden. Aber auch noch cool. Genau, und dann eben das Letzte ist Steam Frame. Finde ich einen dummen Namen, muss ich sagen. Oder für ein Headset, das weiß ich nicht. Und...
Ich habe halt Brille gestellt, oder Frame.
Ja.
Also, aber ja.
Ja. Jedenfalls auch das wieder orientiert sich ein bisschen an dem Apple, The Vision am Design, an dem Skibrillen-Design. Und ist ein Standalone-Headset. Sie haben ja mit der Valve Index schon eine im Sortiment, wo halt mit dem Kabel verbindest. Ich glaube sogar noch die externen Sensoren hat. Das hat hier natürlich alles nicht mehr. Ist wie eine Meta-Quest, wo hat einen Snapdragon, weiss nicht genau, welcher drin. Aber genau, funktioniert alleine. Und eben natürlich die Inside-Out-Tracking, innen dran LCD-Displays mit, weiss jetzt nicht genau, relativ hohen Auflösung. Sie haben keine OLED wie PSVR 2, aber das haben, aber dafür Pancake-Linsen, was allgemein als die besseren gelten. Und Bildwiederholrate, wo bis zu 144 Hz zugeht, das ist auch noch, ist auch nicht unwesentlich. 2160 mal 2160 pro Auge ist die Auflösung. Genau. Und hat auch das Augentracking wie PSVR, wo sie da auch nutzen für, ich weiß nicht, wie die Technik heisst, aber geht darum, dass dann das Spiel sozusagen nur den Bereich rechnet, wo deine Augen hinschauen. Oder einfach der wirklich scharf rechnet und dann spart es natürlich viel Leistung. Und da funktioniert es aber offenbar einfach bei allen Steam-Games und bei der PSVR 2 ist es eben so, da muss man offenbar implementieren. Mhm. Also den Entwickler. Das klingt noch recht cool und dann gibt es da eben auch den Dongle dazu, wo du eben kannst am PC anschliessen und dann wirklich über eine Direktverbindung deine Games streamen. Und dann hast du natürlich mehr Details, oder? Also kannst du Games mit voller Auflösung spielen. Aber es soll offenbar alle Steam-Games spielen und ich meine, auf dem Headset selber ist ja ein Snapdragon, der ist ja ARM, ein ARM-Prozessor. Das ist das erste Mal, wo es SteamOS mit ARM gibt. Das heisst, alle Games native könnten gar nicht laufen, oder? Weil das muss ja auch wieder irgendwie portiert werden. Sie meinen vermutlich alle, weil, wenn du die streamst vom PC. Aber es ist noch krass, du kannst dann halt die VR-Games gamen, aber du kannst natürlich auch ganz normale Steam-Games dort installieren, sofern die Leistung langt, und dann wie auf einem grossen Bildschirm zocken. Und das ist schon etwas, was bis jetzt noch nicht gegeben hat, oder? Also, weil auf dem Meta, auf der Meta-Quest, du musst dich dann ja am PC anhängen, wenn du das möchtest machen, oder? Du kannst ja nicht irgendwie, ein PC-Game kannst du nicht einfach dort drauf native so schlafen lassen. Da finde ich schon auch noch geil. Und was ich noch witzig finde, ist, die Steam-Maschine und Steam-Frame haben einen Micro-SD-Karten-Slot und du kannst einfach deine Micro-SD-Karte vom Steam Deck nehmen, die Games, und sie auf dann dort einstecken und du hast dann die Games gerade zur Verfügung.
Ja, das ist lustig.
Weißt du, wie so ein Spielmodul eigentlich.
Ja, ja. Das ist schade, ist es nicht
Cartridge.
Micro-SD, wie heisst es?
Express,
ja, genau. Ja. Das ist ein bisschen schade.
Ja, das ist ja das, was die Switch 2 hat, ja.
Ja, genau.
Das wäre noch cool gewesen. Ja, klingt interessant. Irgendetwas, abgesehen vom... Also Steam Machine findet ihr interessant, etwas anderes, so eine VR-Brille. Braucht ihr das eine?
Nein. PSVR 2, wo verstaubt das längt.
Das ist eben so, gell? Hey, ausprobieren, was ist es schon. Vielleicht haben die Huren Valve Wizards wieder ein paar Techniken, damit sich ein bisschen, sag ich auch, sehr komfortabel, hast mit Gewicht mehr hinten, blablabla
ja, und so. Also jedes Mal, wenn du dir auch so ein Ding musst auf den Grind schnallen, es schießt einfach an.
Ich bin bei
FPV-Drohne wieder zum Testen. Es ist auch jedes Mal ein Pain, es regt mich so auf. Und mit der Brille noch dreimal mehr. Du musst irgendwie den Diopter verstellen und wenn du noch eine Hornhautverkrümmung hast, kannst du das aber nicht korrigieren. Du musst eine Linse drin tun. Also.
Ja, das ist nochmal scheiße natürlich. Ja, ja du, ja, aber interessante Hardware-Kombi da. Zum Steam Deck 2 haben sie auch noch ein bisschen Auskunft gegeben. Das wird eben weiterhin noch ein bisschen auf sich warten lassen. Eben unter anderem, weil es keine gescheite Akkuleistungssteigerung anbringt mit so aktueller Hardware, aber auch die Leistung. Sie werden dort wirklich so einen substanziellen Sprung können machen. Und das merkst du ja jetzt bei all diesen Windows-Handhelds oder auch die neuesten, die da kommen. Es sind einfach immer so 10% schneller oder so und alle bei der gleichen Akku.
Ja, ja, voll. Es sind wirklich kleine Fortschritte. Ja, darum. Apropos, wenn man das so überlegt, finde ich das Timing von Steam Machine auch noch recht komisch. Anfangs 2026 hast du gesagt. 2027 wird wahrscheinlich PlayStation 6 kommen. Und nachher hast du wieder irgendwie die Situation, dass mit der Steam Machine wahrscheinlich ein grösseres Delta hast zwischen der neuen Konsolengeneration und Microsofts Ding sowieso. Ich finde es echt lustig, dass man so wie am Ende einer Konsolengeneration rausgeht mit einer Leistung, die irgendwo in der Mitte dieser Konsolengeneration ist, statt zu warten, sozusagen, oder bis die nächste grosse technische Dings kommt und der probiert einzusteigen. Aber vielleicht gibt es dort ja früher Updates, vielleicht gibt es dort auch 2 Jahre ein Update zur Steam-Maschine oder so.
Und sonst ist es vielleicht wirklich Ziel jetzt primär jetzt mal einfach nicht eben auf Konsolen besitzen, sondern halt eben die Steam besitzen. Yeah. Und dann spielt es vielleicht nicht so eine Rolle, dass das nächste Jahr eine PlayStation kommt, weil man sich die dann sowieso holt, oder? Zusätzlich. Vielleicht kaufst du jetzt halt eine Steam-Maschine und eine Switch oder und eine PlayStation. Oder alles drei. Platz haben wir ja. Hey, genau, eben apropos Nintendo, die haben auch noch einen tieferen Einblick gegeben für ihren kommenden Film. Der kommt auch nächstes Jahr, der Super Mario Galaxy Film, oder?
Ich glaube, kein Datum.
Aber einfach ein Jahr, oder?
Frühling 2026 oder so, irgendetwas, habe ich gesagt. Ja, genau.
Exklusiv auf der Steam-Maschine läuft.
Genau.
genau, der Super Mario Galaxy Film heisst der, Movie, auf Englisch natürlich. Haben wir alle den ersten Film gesehen? Also,
nein.
Samuel nicht. Wieso? Nein. Wieso hast du dir das Meisterwerk gehabt?
Nicht im Game für die Welt. nicht.
Aber nicht für mich.
Aber der Jack Black spielt den Bowser und der Chris Pratt spielt den Mario.
Das Voice Casting.
Der Chris Pratt spielt den Chris Pratt.
Genau.
Ja, eben. Chris Pratt spielt immer den Chris Pratt. Also,
der Voicecast, der liest sich immer noch wie ein Fiebertraum, sehr lustig.
Absolut, ja, ich weiß immer noch, wo er damals veröffentlicht wurde, ich dachte, what the fuck, Chris Pratt, Super Mario, Seth Rogen, Donkey Kong, so völlig einfach random Namen rausgehustet für irgendwelche in der Rolle, es ist so.
Bin gespannt, wenn sie den als Wario werden casten, wenn der Wario mal vorkommt, das wird ja lustig. Danny DeVito oder so.
Das wäre Match Made in Heaven. Das wird viel zu fest Sinn machen. Das wird irgendjemand anders sein. Vielleicht irgendwie der Liam Neeson oder so. Keine Ahnung. Aber etwas, was null Sinn
ergibt. aber eben, der erste Super Mario Bros. Movie, immer noch, vorhin nachgeschaut, der erfolgreichste Videospielfilm von allen Zeiten. Auf dem zweiten Platz ist im Moment Minecraft. Also Minecraft Movie, wo du ja sensationell gefunden hast,
absolut, oder Luca? Auch wieder mit dem Jack Black.
Stimmt, dort hat er ja auch mitgespielt.
Der ist überall dabei.
Der ist ein Magnet.
Das war schon noch witzig.
genau, 1,3 Milliarden hat der Super Mario Bros. Movie Umsatz generiert und der Minecraft Movie ist kurz vor einer Milliarde jetzt.
Das ist eine Summe, absolut, also eine riesige Summe.
Ja, genau. Und darum war eigentlich klar gewesen, oder, dass es Nachfolger wird geben vom Mario Movie und wahrscheinlich noch 10'000 Nachfolger wird geben, bis die Kuh tot gemeldet ist worden. und der neue Film, was überraschend ist, das hat man schon vorher gewusst, schon angekündigt worden, aber trotzdem jetzt es nochmal in einem neuen Trailer zu sehen. Der ist von der Super Mario Galaxy Spiel inspiriert und diese 2007 und 2010 auf der Wii rausgekommen und unter vielen Mario-Fans werden die immer noch als beste 3D-Marios von allen Zeiten gehandelt und speziell an denen ist, dass sie halt im Weltraum spielen und so null irgendwie Grenzen hast, was die Logik anbelangt. Sie haben sich komplett austoben im Game Design und der neue Trailer der verspricht jetzt auch schon recht viel. Aber mit dem Weltraum bist, mit dem Mario, ist alles möglich. Noch mehr als dem Pilzkönigreich. Und ich bin sehr gespannt, was sie da aus diesem Film werden rausholen. Ich bin erstaunt, gehen sie jetzt schon im zweiten Film ins Weltall. Dort hättest du noch viel mehr aus dem Pilzkönigreich rausholen und so. Aber sie gehen all in.
Ja, vor allem, was wird denn der dritte? Da bin ich schon gespannt.
Was willst du noch mehr machen? Das ist so wie 2D.
Du findest 2D.
Das wäre aber geil. So, ja, das wäre geil.
Gut, das haben sie aber schon im ersten Jahr schon ein bisschen so gemacht. Also die eine Action-Szene, wo sie extra in 2D so als Hommage gemacht haben.
Ja, stimmt, genau. Es gibt einen neuen Cast-Member, die Prinzessin Rosalina, die eine grosse Rolle spielt in dem Galaxy-Spiel, beziehungsweise im ersten Galaxy-Spiel. Die wird gespielt von Brie Larson, was ich recht cool finde, weil die ist bekannt als Superfan von Nintendo und hat irgendwie, kennt alle Mario Games auswendig. Und Zelda-Fan ist sie auch. Und ich glaube, das ist für sie tatsächlich auch so ein Traum, der wahr ist worden, dass sie in so einem Spiel kann mitspielen kann. Und der Bowser Jr., der ist so ein bisschen der neue Bösewicht, weil der Bowser hat ja am Ende vom ersten Film hat so einen Mini-Pilz gegessen und der ist jetzt im neuen Film ist ein klein, so eine Miniaturversion, der ist so geblieben. Darum braucht es einen neuen Bösewicht. Das ist der Bowser Jr. am Bowser Season und der wird von Benny Safdie gespielt. Sagt mir absolut nichts, Luca. Wer ist das?
Keine Ahnung.
Dir auch nicht?
Absolut gar nicht.
Auf IMDb, wo ich schaue, so die Sachen, die er mitgespielt hat, sieht man irgendwie nichts. The Smashing Machine, The Curse.
Die Smashing Machine hat er
das muss ich auch noch schauen. Okay.
Ja, das ist der, wo der Rock.
Der Rock so komisch aussieht.
Genau. Wo überhaupt nicht wie der Rock aussieht, aber alle sagen, der geht eine Performance ab, die tatsächlich
ausgeverdächtig ist. Okay, voilà.
Hey, was ist die Lore eigentlich mit diesen Prinzessinnen? Sind das alles der Mario? Hat einfach so ein Schleikring, so ein kleines Harem, ja? Ich komme da wirklich raus.
Also offiziell sind Mario und Peach sind nur Freunde, gute Freunde.
Und dann mit der hat er ein Geschlag.
Also in den Games sind es aber nicht nur Freunde, oder?
Ich glaube, das ist der offizielle Lore, ja. Dass sie Freunde sind.
Alles platonisch. Du meinst, er ist in der Friendzone.
Ja, genau.
Arme Siech.
Und Rosalina ist einfach eine zusätzliche Prinzessin aus dem Weltall und ich glaube, bei der hat er keine Chance. Die ist so ein bisschen abgehoben.
Abgespaced.
Und, ja, abgespaced, tatsächlich, genau. es geht super geil aus. Der Trailer sieht super, super aus. Ich finde auch, Animationsqualität im ersten Film war sensationell gewesen. Es ist wirklich einer der schönsten Animationsfilme, die es gibt. Ich finde, man spürt wirklich so, es gibt mega viele Details, was du schon jetzt im Trailer siehst, die so richtig Lust machen, da zu schauen. Mhm. Und man hat eben schon viele so Szenen gesehen, wo es alles her könnte gehen. Was ich auch lustig gefunden habe, eine Szene in der Wüste hat so ein bisschen ausgesehen wie Super Mario Odyssey vom Switch-Game, das 2017 rausgekommen ist. Das packen sie also auch noch rein. Also es fühlt sich irgendwie so aus, als würden sie einfach alles in den Film reinpacken. Und ja, ich bin gespannt, was dann noch im dritten Film könnte kommen.
Hey, aber das wird noch von diesen, wie heisst es, Illumination,
ja, genau.
Genau, weil du merkst, sie haben ja jetzt einen Short rausgebracht, letzte, auf ihrer beknackten App.
Also Nintendo selber.
Ja, Nintendo selber, von ihrem eigenen Animationsstudio und du merkst schon, die stellen jetzt die Weichen, dass keine Ahnung, der dritte, vierte Film wird von ihnen selber kommen.
Das kann gut sein, ja.
Damit sie 100%ige Kontrolle haben und nicht mit komischen Amis zusammenarbeiten und so.
Obwohl die ja in dem huren Deep Dive da wirklich so huren wie so Jack Black Sun, Blabla Sun, da hin und her, das ist ein huren
Ich denke, die Schauspieler, die brauchen es. Sonst wird es international schwierig, oder? Das ist schon klar, die brauchen es. Aber ich glaube, produzieren würde es muss ich schon gerne einfach.
Das auf jeden Fall. Je mehr Kontrolle, desto besser. Gell? Und das hat die Marvel Nintendo auch nicht anders gemacht. Mit dem Marvel Studios haben sie auch
angefangen. Und noch kurz hin und reingrätscht mit ein paar Klagen. Einfach nur schnell.
Aber es ist schon krass. Ja, klar gehen sie jetzt ins All. Ich habe das Gefühl, das macht eigentlich nur Sinn, weil wenn ich denke, was im ersten Film, wenn ich das ein bisschen Revue passieren lasse, was im ersten Film alles schon drin war, die haben sogar Mario Kart schon drin gehabt.
Ja, das stimmt. Gut, da haben sie ja schon wieder drin gepackt.
Alles drin gepackt. Donkey Kong World, Mushroom, das Pilzkönigreich. Also es ist so viel schon dort drin gewesen. Es ist wie so gewesen, ja, was kann man jetzt noch...
Wii Sport,
Luigi's Mansion ist drin gewesen im ersten, oder?
Also stimmt, das ist auch drin, ja.
Es ist alles drin gewesen. Was mir noch ein bisschen Sorgen bereitet, oder Sorgen, auch wieder da, sie setzen extrem auf den Jack Black als Publikumsmagnet. Mhm. Sowohl im Deep Dive ist er vorkommt, hat da mit Jack Black Energie alles in der gewälzt. Im Trailer selber, wo sie gezeigt haben, ist 80% der Bowser gewesen. Und es, der Film heisst Super Mario Movie. Mhm. Der Chris Pratt hat, glaube ich, 2 Sätze in dem Teaser.
It's trash, hat er gesagt.
It's trash
oder?
Und wow. Das ist so. Also, man merkt aber, ich glaube, der Chris Pratt ist im Moment auch gerade nicht so der Publikumsmagnet. Er macht viele Filme, die wo im Moment ein bisschen floppen. Und der Jack Black macht halt viele Filme, die einfach über 1 Milliarde einspielen. Der Fokus im Marketing ist im Moment ganz, ganz krass. Auf den,
das heißt,
auf
den Jack sicher wieder ein Jack Black Song geben in diesem Film, oder?
Ich glaube, das ist der erste. Vertraglich festgelegt. Also in jedem Film, wo er mitmacht, muss er einen Song produzieren. Minecraft-Movie auch.
Aber wirklich so, ja.
ja, nein, ich bin gespannt. Ich bin guter Dinge. Das sieht gut aus. Und Nintendo hat übrigens auch verlauten, das ist so ein hochdeutsches Ding. Sie hat gesagt, dass sie nach Super Mario Galaxy und nach dem Zelda-Film, der ja auch in Produktion ist jetzt, es wird aber eine Real-Life-Verfilmung sein, also kein Animationsfilm, weil sie einfach konstant Filme rausholen. Also soll jetzt einfach zu Nintendo gehören, dass die auch Filme machen, genauso wie sie Games machen. Und bin ich gespannt. Ich meine, sie haben sehr viele IPs, wo man etwas Cooles daraus machen könnte. Wenn es so wie bei Mario läuft, freue ich mich drauf, aber bei Zelda bin ich jetzt so sehr, sehr skeptisch, ob das gut kommt mit der...
Ich freue mich so, hoffentlich wird das scheiße, das wäre so lustig. Das ich glaube, der wird gut und das ist eigentlich nicht so lustig. Aber wenn er scheiße wird, wäre das viel lustiger. Zum komischen, so einen huren weirden Film.
Ich finde einfach, das ganze Zelda-Universum, wenn du das irgendwie realistisch probierst darzustellen, sieht es huren schnell und lächerlich aus.
So gespannt.
Oder so, ich habe ein bisschen Angst, dass es ein bisschen nach Cosplay wird aussehen. So ein bisschen, wie der One Piece. Ich finde, One Piece sieht, die Netflix-Verfilmung ist ja gut angekommen, aber ich finde, sie sieht recht cheap aus irgendwie.
Ja, das habe ich auch das Gefühl oft im Fall.
Cosplay-mässig halt.
Ja.
Darum mal schauen.
Also, der kommt 2026. Dann haben wir noch eine dritte News und da geht es mal einmal mehr um den KI-Boom und dem geht es um Stimmen, wo 2 Schauspieler einen Vertrag abgeschlossen haben, um ihre Stimmen freigeben.
Ja, sozusagen, genau, freigeben. Also der Matthew McConaughey oder
McConaughey,
das ist wie bei dem Studio mit dem Steve Buscemi, wo sie diskutieren, wie man seinen Namen
Buscemi.
Buscemi oder Buscemi?
So geil.
Und was ist jetzt offiziell? Hast du vergessen?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie man schreibt, geschweige denn, wie man es ausspricht.
Ich glaube mit SC. Ich glaube,
Buscemi,
man meint, es ist mit Buscemi, aber es ist glaube nicht so. Ich muss nachschauen, erzähl weiter.
Also der Matthew McConaughey und Sir Michael Caine, also die britische Stimme von der Eleganz schlechthin, die haben jetzt offiziell ihre Stimme an einer KI-Firma verkauft. Also wirklich, sie haben unterschrieben, sie lizenzieren lassen. Das Ganze läuft über ein Unternehmen 11 Labs. Das ist eine New Yorker Firma, die aktuell so ziemlich der Star in der KI-Audioszene ist und ihr Ziel ist quasi so ein regelrechtes Sprachmetaversum aufzubauen, eine Datenbank voller ikonischer Stimmen, wo man lizenzieren kann. Also quasi, wenn du einen Podcast produzieren willst oder eine Doku oder keine Ahnung was und du willst eine geile Stimme haben, kannst du auf die Datenbank gehen, die lizenzieren und die KI macht den Rest. Das ist eine super Sache. Und jetzt sind eben der Caine und der McConaughey mit dabei. Der McConaughey hat sogar in die Firma selber investiert, und zwar will er Technik für sich nutzen. Er will seinen Audio-Newsletter «Lyrics of Living» jetzt auch auf Spanisch produziert.
Er ist so ein Weirdo.
Ich habe mal ein bisschen reingelassen, das ist wirklich einfach... Kannst nicht hören.
Also was geht es in dem Podcast?
Ja, eben «Lyrics of Living». Das ist einfach einer, der ein bisschen über das Leben ramblet.
Halt den Matthew McConaughey, oder?
Ja, so «alright». Und so
«alright».
Und das auf Spanisch, wird sensationell. Der Michael Caine, der hingegen, der wird tatsächlich Teil vom Iconic Voice Marketplace. Das ist eben das, was ich erklärt habe, wo du kannst Stimmen quasi kaufen, lizenzieren für deine eigenen Projekte. Und das ist halt einfach wie so das nächste Kapitel in dieser grossen, langen KI-Boom-Debatte. Wir haben ja vor ein paar Wochen, glaube ich, Tilly Norwood gehabt, die KI-Schauspielerin, oder, die am Zürich Filmfestival vorgestellt worden ist, wo auch alle gesagt haben, die Empörung in Hollywood ist riesig. Whoopi Goldberg, Emily Blunt, alle laufen Sturm. Und jetzt sind es einfach Hollywood-Legenden selber, die sagen, ja, hey, geil, dürfen wir digitalisieren lassen. Ja, der Michael Caine, der sagt wunderschön, dass die 11 Labs, für die ist KI nicht da, um die Menschlichkeit zu ersetzen, sondern um sie feiern.
Sure, ja.
Das ist ein schöner Satz. Aber ja, eben, wie gesagt, das Problem ist halt, wenn man sich das weiter überlegt, irgendwann einmal will niemand mehr reale Schauspieler, die niemand kennt, engagieren oder eine Gage zahlen, sondern man geht einfach auf die Datenbank und tut KI-Stimmen lizenzieren, wo halt einfach viel, viel bekannter sind. Also warum sollte ich irgendeinen unbekannten Schauspieler eine Gage geben, die wahrscheinlich sogar teurer ist als Lizenzkosten für Michael Caine seine KI-Stimme? Das ist, ein so
das ist ja alles nicht nachhaltig. Das ist irgendwann genau. Hast du keine bekannten Schauspieler mehr. Also wenn du das so weiterdenkst, dann hast du jetzt, wenn sie sich alle Verträge unterschreiben, okay, cool, dann hast du jetzt die Stars, die es jetzt gibt, kannst du denen die Stimme brauchen und dann irgendwann sind die ja auch mal gestorben. Und dann, wenn
die neue, dann wird wieder ein neuer Schauspieler berühmt und dann verkauft er wieder seine Stimme, oder?
Ja, werden sie eben noch berühmt. Ja,
aber wie wird er denn berühmt, wenn alle Filme nur mit keine Stimme und keine Schauspieler gemacht werden? Wie wird ein neuer Schauspieler berühmt?
Ja, weil die Gesichter braucht es. Jetzt können sie es ja erst für mehr für Animation oder Settingfilme, Animationsfilme brauchen, oder?
Weil ja, aber das ist ja die Tilly Norwood, ist ja genau, das ist ja der, wie heisst sie?
Das ist schon so. Wenn es auf das rausläuft, ja, dann nicht mehr. Ja, dann braucht es alles nicht mehr.
Ich glaube, man sollte es immer schauen. Das ist eher das andere. Also ich
Es ist schon so,
ja. Wir wissen, dass es eine echte Person ist. Ich weiß keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Das straft mich, das Leben noch lügen.
Also das ist schon ein bisschen so die dystopische Zukunftsvorstellung, wirklich. Dass es einfach irgendwann mal nie wird ein neuer Star geben, weil man tut einfach den Harrison Ford auf eine knackige 40 runter für Jünger und der wird in jedem Film mitspielen, jedem Actionfilm und mit seiner KI-generierten Stimme wird er auch noch so tönen wie 40 im Gegensatz zum letzten Indiana Jones Film, wo sie zwar de-aged haben, aber er immer noch die Stimme von einem 80-Jährigen gehabt
hat. sie zaubern halt einfach wie die da, die sie in Zürich vorgestellt haben. Zaubert halt einfach irgendwelche KI-Fritzen aus dem Hut, oder?
Stars. Ja, gut, ja. Es gibt ja auch irgendwelche Twitch-Dinge, die doch komplett synthetisch sind und so.
Kann man
so
machen.
Ja, wie gesagt, also das ist der aktuelle Stand von der Ding. Die KI redet jetzt neuerdings tatsächlich mit in dieser Debatte und ich bin gespannt, wie das weitergeht, aber es ist ein schönes neues Kapitel.
Hey, vielleicht weißt du das. Bei Predator habe ich mich übrigens gefragt, wie es das Gesicht von einem Predator gemacht haben. Ist das so ein halb-halb?
Ja, sie haben Prosthetics gehabt, aber sie haben mit Weta Digital zusammen auch mit Marker halt gemacht, dass die Expression vom Schauspieler auf die Prothese ein bisschen Auswirkungen hat.
Das hat sehr geil ausgesehen.
Das hat super ausgesehen.
Lustig gewesen.
Ja, Nachtrag zum Steve, wie man auch immer ausspricht, auf Italienisch, ich habe es wild geschaut, extra zu dem, auf Italienisch original hat er gesagt, spricht man schon aus, Buscemi, aber er ist irgendwie nicht so aufgewachsen und darum er selber nennt sich irgendwie Buscemi.
Nein, das
ist falsch. Das ist mega falsch. Also ich habe es jetzt richtig nachgemacht, ich habe es selber nachschauen, aber es ist nicht so, ich weiß nicht,
also auf Italienisch müsste es eigentlich Buscemi heißen, weil du hast ein H zwischen dem C und dem I. Das macht, dass du das K aussprichst. Sonst wäre es, wenn es H nicht wäre, wäre es Buscemi.
Mit dem H ist es Buscemi.
Buscemi, Mamma Mia.
Was jetzt?
Wie schreiben wir es im Namen?
Jetzt wissen wir... Es ist B-U-S-C-E-M-I. Nein, es hat keins.
Ah, du hast recht, es ist S-C-E. Ja, dann hat er recht. Ja, dann stimmt es. Dann ist Buscemi. Man schreibt es mit dem H. Ja, dann ist Buscemi eigentlich.
Ich glaube, wenn du Buscemi sagst, ist er auch nicht beleidigt. Okay. Das ist, glaube ich, okay.
Das ist gut. Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, dann...
Genau.
Okay. Sehr gut. Also gut, komm, dann gehen wir doch gerade, wo wir schon von Filmen reden, gehen wir noch zu der Serie weiter.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Pluribus. Das tut nicht irgendwie nach einem Fantasiewort, vielleicht schon. Das werden wir noch erfahren, was sich irgendein Kind ausgedacht hat. Es ist die neueste Apple TV Serie.
Sie ist ja kein Plus mehr. Plus, genau.
Sie haben es jetzt tatsächlich angepasst, das Logo am Anfang, wo kommt, ist jetzt nur noch Apple TV und hat kein Plus mehr.
Vermutlich für irgendwie 500 Millionen haben sie auch noch einen neuen Jingle gemacht, habe ich gehört, oder? wo da der Bruder von, wie heisst sie, die Sängerin?
Oh Gott, keine Ahnung.
Ja, ich kann mir nicht mal ihren Namen sagen. aber ja, sie ist definitiv bekannter als er. Ist egal. Pluribus, die ersten zwei Folgen sind schon das. Neue Serie von der Macher von Breaking Bad, unter anderem, oder? Und ihr habt alle schon die ersten zwei gesehen?
Ja.
Sicher. Ja. Mhm. Ich habe nur die erste gesehen. Aber ich hatte die auch schon sehr geil. Sehr, das war wirklich sehr geil gewesen. Also,
es ist lange wieder mal eine Serie, die wirklich alle gerade geschaut haben. Mhm. Das ist, kommt nicht so oft.
Wieso eigentlich? Ah, gut, bei euch ist klar, weil ihr so Fanboys sind.
Ich schaue alles, was Vince Gilligan macht. Mein Leben gehört ihm.
Absolut.
Ja, du Samuel, du hast, vielleicht wolltest du mal sagen, was es geht. Eben, es ist natürlich so eine von diesen, es ist halt schon am lustigsten, wenn man natürlich nichts weiss. Das gilt jetzt hier tatsächlich mal wieder, finde ich.
Genau, ich finde auch. Und ich habe tatsächlich auch nichts gewusst, bevor ich angefangen habe. Ich habe mal einen Trailer gesehen und darum eben da so ein bisschen die Warnung. Also ich gehe jetzt noch nicht gross spoilern. Und erzähle schon nur Sachen, die man im Trailer oder in einer allgemeinen Beschreibung von der Serie irgendwie kann lesen oder sieht. Aber wenn ihr jetzt völlig unschuldig wenn in die Serie reingeht, dann überspringt doch das Segment im Podcast lieber. Weil es ist schon so ein so ein Mystery-Box-Ding, das halt recht cool ist, wenn du nichts weißt, finde ich. Oder? Mhm. Genau, aber also wie du sagst.
Shoutout an die Trailer, ich finde, die haben es sehr gut. Also ich habe einen gesehen im Voraus und dann im Nachhinein noch ein paar geschaut und ich finde, die machen es sehr gut, so der Kern vom Mysterium nicht zu verraten, was in den ersten zwei, also das, was du in den ersten zwei Episoden zumindest mitbekommst. Ich finde, die Trailer haben sie sehr gut gemacht. Das ist selten, dass Trailer mal wirklich so gut gemacht sind, dass sie dir absolut nichts sagen und nichts daraus schliessen kann, aber gleich Lust machen, zu reinzuschauen.
Es ist sehr schwierig, weil ich ihn erst nachher gesehen habe. Ist so, im Nachhinein habe ich gefunden, er verratet schon gewisse Sachen. Sure. Aber eben, das ist, ja, ist halt so in Hindsight. Ja. Oder? Ja, anyway, also wie du sagst, ist von Vince Gilligan, Macher von Breaking Bad und Better Call Saul, absolut grossartiger Regisseur. Und, also der produziert da auch und macht, glaube ich, so ein bisschen alles.
Die
Hauptrolle, wie?
Schreibt, hat auch geschrieben, also ist auch written by.
Genau, also wirklich so ein bisschen alles von ihm. Und in der Hauptrolle ist Rhea Seahorn, die kennt man auch schon aus Better Call Saul. Hat dort quasi die weibliche Hauptrolle.
Ja, und aus Endor, Adolescence, die ist glaube ich überall mittlerweile dabei. Ja?
Adolescence?
Ja,
ja, sie ist Polizistin. Die ist immer größer
geworden, ja. Nein.
Mal?
Sicher?
So 95%.
Ja, mach. Okay, der Domi schaut es nachher. Ich erzähle weiter. Und Rhea Seahorn ist übrigens, das hat mir der Domi gestern gesagt, ist 53 Jahre alt. 53. Ich bin so schockiert gewesen. Also wirklich, die sieht viel jünger aus. Um was geht es? Ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, oh, ich will es spoilern. Die Headline ist, ausgerechnet der unglücklichste Mensch der Welt soll die Menschheit vor dem Glück retten. Mhm. Und Rhea Seahorn spielt Carol Sturka und sie ist so eine erfolgreiche, aber sehr unzufriedene Schnulzer-Roman-Autorin. Und es macht sich dann so eine Art Virus breit in der Menschheit und das macht Menschen, sagen wir mal, glücklich. Und Carol bleibt als einzige oder als eine der einzigen verschont von dem Virus. So. Und es ist wie so ein bisschen eine Zombie-Apokalypse in nett, habe ich dann irgendwie so gefunden, vom Vibe her.
Ich hatte ein bisschen Angst am Anfang. Ich habe es mit meiner Freundin geschaut, die absolut nicht mit Zombies und mit solchen Sachen klarkommt. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, dass es in eine Richtung abdriftet, wo sie dann nicht weiter schauen. Aber zum Glück war es nicht so.
Meine Frau ist schon ein bisschen psycht. Ich bin noch nicht 100% sicher, ob sie weiter schaut.
Es psycht nur innen. Es psycht abartig innen.
Genau, weil es so nett ist, ist es fast schon mehr psycht.
Genau. Ich habe mir den Writer Room vorgestellt von Vince Gilligan und seine Leute und sie sind dort am Ideen jonglieren. So, hey, was wäre wirklich hure beängstigend? Wir brauchen einen neuen Stoff für so einen richtigen Horror-Psycho-Thriller und alle Ideen sind umjongliert worden. Und irgendwann mal einer, hey, was, wenn alle einfach hure nett sind und zuvorkommen und keine bösen Absichten haben und die anderen, uai, halt, hör auf, das ist
der Horror!
Der pure Horror! Und genau so wirkt die Serie.
Übrigens, der kleine E-Shop, Rhea Seahorn, hat weder in Andor noch in Adolescence mitgespielt.
Kannst du aber nicht sehen, die, das ist Faye Marseille. Aber ich sehe, der ist ein Andor, finde ich.
95% viel. 95%. Ja. Gut. jetzt habe ich den Fall verloren, sorry. Was soll ich sagen? Ah genau, der Name übrigens noch, Pluribus, woher der kommt, das ist eine Anspielung auf das Motto der Vereinigten Staaten, E Pluribus Unum, und das heisst aus vielen eines. Und das passt dann auch sehr gut zu der Serie, ohne jetzt da mehr zu spoilern. Und ich finde halt einfach, also mir hat sie bis jetzt sehr gut gefallen, die Serie, und ich finde, sie hat so recht viele so grössere Fragen drin, also ein bisschen philosophische Sachen, wo es mich zum Nachdenken so angeregt hat. Eben so Sachen wie, was macht denn überhaupt Leben aus oder was macht überhaupt Glück aus? Ist das vielleicht auch zwei verschiedene Sachen? Und also ein bisschen, wie wichtig ist denn so die Individualität, die wir da leben, vor allem so in der westlichen Kultur? Und eben, ob die vielleicht auch unserem kollektiven Glück im Weg steht oder eben gerade das Zentrale ist für unser für Glück, fürs Leben. Und eben, was macht man denn mit denen, die sich nicht anpassen wollen, wenn die Individualität abschaffst? Wie es ja zum Teil sogar so in China und so geht es halt manchmal in die Richtung, oder? Dort hast du das kollektives Verhalten mehr. Aber was ist denn mit denen, die halt nicht dort reinpassen? Und ich finde, da, gerade um so Fragen, dreht sich auch die Serie. Das finde ich mega cool. Und ich finde, sie passt recht gut so in die KI-Ära, wo man so recht weiss, was da passiert. Oder? Weil die zeichnen da so ein bisschen Parallelen, wie die Welt könnte aussehen, wenn jetzt die KI im besten Fall gutmütig ist und dann aber einfach so gutmütige Roboter zum Beispiel die Welt übernehmen. Und du merkst dann irgendwie so, wenn du schaust, eben selbst so ein Best-Case-Szenario ist immer noch verdammt dystopisch.
Es ist wirklich das Best-Case-Szenario und das alles in dich sträubt sich dagegen und sagst, nein!
Oder? Es ist so Weltfrieden und alle sind lieb miteinander und die Roboter, also da sind es keine Roboter, aber wenn nur unser Beste. Aber es macht ihn trotzdem wahnsinnig. Genau. Also ich finde die Idee wirklich brillant von der Serie. Mir haben die ersten zwei Folgen auch wirklich gut gefallen. Sie lassen jetzt noch recht viele Fragen offen. Also ich finde, das Tempo ist ziemlich langsam, das Erzähltempo. Und auch wer jetzt den Vince Gilligan kennt und insbesondere Better Call Saul gesehen hat, dann kennt man das ein bisschen. Also ich finde, dort ist es zum Teil auch wahnsinnig langsam. Hat manchmal Folgen, wo fast nichts passiert. Gibt es auch in Breaking Bad so Folgen, wo praktisch nichts passiert. The Fly, oh, legendär.
Gott. Die ist schlimm gewesen, aber die hat mich wirklich...
Die ist sehr schlimm gewesen, ja. Dramatisiert. Und darum, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das Zeug dann alles aufgelöst wird. Weil beim, also gerade bei ihm, er tut auch nie... Also ich habe das Gefühl, er schließt die Handlungsstränge dann auch ab und lässt dann nicht irgendwie Fragen offen. Also ich habe da viel Vertrauen, dass das in den zwei Staffeln sind, glaube ich, jetzt angekündigt. Mm.
Gerade bei der Frage, ist das eine, die weitergeht oder ist das eine Miniserie?
Ja, also sie haben gerade zwei bestellt und anscheinend ist sie auf zwei Staffeln ausgelegt bis jetzt. Also man kann eigentlich davon ausgehen, dass sie nach zwei Staffeln fertig ist, aber ich weiß nicht, das kann sich vielleicht dann noch ändern. Also wenn jetzt die volle Decke geht, kann ich mir vorstellen, dann macht man so ein bisschen länger, oder?
Ich kann mir nicht vorstellen, das ist so eine Serie, wo ich mir nicht vorstellen kann, was in der nächsten Folge überhaupt könnte passieren, voll. Geschweige denn, was in der zweiten Staffel könnte passieren. Es ist einfach so, es folgt so keine Muster, wo du sonstige Serien kennst. Es ist irgendwie alles so, alles ist möglich und ich weiß wirklich nicht, was sie vorhaben mit dem. Es ist so spannend, mal wieder so eine Serie zu erleben, wo du einfach, ja, es ist... Ich kann nichts voraussagen. Es ist so
wahnsinnig originell. Wahnsinnig originell. Ja,
sehr geil. Und zum Schluss, ich habe gesehen, auf Rotten, es polarisiert zum Teil noch ein bisschen. Also es ist schon gut bewertet, aber es hat auch recht viel, wo so findet, es ist ein bisschen zu langweilig, die Serie, eben zu langsam. Oder es gibt auch Leute, wo die Carols anstrengend finden, weil sie beklagt sich halt viel, oder? Oder sie ist halt nicht so glücklich, obwohl sie auch glücklich sein können. Und ich bin aber gewissen, das sind eigentlich alles genau so, das wären alles perfekte Happy-Zombies, die es eben nicht verstehen, oder?
Die würden gut reinpassen, ich sehe das.
Ja, voll, die würden alle assimiliert. Und
ich finde, im Vergleich zu der anderen Gilligan-Serie, ist die schon relativ schnell gewesen, in den ersten zwei Episoden. Also den Kritikpunkt kann ich gar nicht nachvollziehen.
Absolut, also wenn ich Breaking Bad erinnere, ich eine ganze Staffel braucht, um reinkommen. Also die erste Staffel war ein einziger Drag gewesen, bis es mal...
Ja,
dem. Also erste Folge und zweite Folge passiert Breaking Bad schon halt sehr viel.
Ich kann Fall, also es, ich kann wegen meiner Erinnerung, es ist mir ewig. Aber ja gut, also ich finde auch Pluribus, von der Machart her habe ich es extrem cineastisch gefunden. Ja. Ich habe das Gefühl, ich schaue eigentlich einen Kinofilm und habe gedacht, funktioniert das überhaupt als Serie? Würde das nicht besser als Film funktionieren, so wie es inszeniert ist? Aber es hat überhaupt nicht wie TV, wie TV gewirkt, wie sagen wir, TV-Content, sondern eher
es
so wie...
Wie Carte Blanche da irgendwie das Gefühl hat er bekommen für die Serie.
Also. Ja. Also auch budgetmässig, auch wirklich so wie Kameraarbeit ist, es wirkt sehr, sehr
so aufwendig, teilweise. Ja. Einfach so Kameraeinstellungen, wo du weißt, dass sie jetzt irgendwie einen halben Tag verbraten, dass sie die Einstellung von 3 Sekunden können haben, aber sie es unbedingt wollen drin haben. Und ich habe das Gefühl, jede Einstellung, alles, was du siehst im Frame, ist bewusst dort. So jede Einstellung. Mhm. Und du siehst so viele Details drin und so viel Symbolik in den Einstellungen auch. Es ist Wahnsinn. Das ist eben genau das Gleiche wie bei Better Call Saul und Breaking Bad. Es war schon so viel Liebe zum Detail in jeder Einstellung. Und das finde ich geil, dass man das in jedem Gilligan-Projekt sozusagen kann auslesen kann und dass er die Freiheit bekommt, auch, um das Zeug können machen.
Und es ist auch wieder im gleichen Universum übrigens. Es spielt auch in Albuquerque, also New Mexico dort.
Ja, der wohnt ja dort, glaube ich. Und darum macht er einfach alles dort.
Ja.
Ach, das ist auch eine geile Landschaft dort.
Aber es ist so ein Ort, wo du nie siehst in Filmen. Das ist völlig unbekannt.
Er hat, glaube ich, einfach sein Team dort und dann hat er gefunden, macht das jetzt einfach auch dort.
Das ist geil.
Genau. Die kommen immer am Freitag. Wann kommen die neuen
Folgen? Immer am Freitag. Also ich muss schon sagen, wir haben jetzt alles über den grünen Klee gelobt. Ich sehe schon, also ein bisschen Kritik habe ich schon auch. Also ich finde irgendwie die Charaktere... Es gibt auch die Carol und die ist schon irgendwie spannend und es liegt natürlich ein bisschen in der Natur von der Sache, dass es nicht so viel mehr Charaktere gibt. aber trotzdem, ich finde, es hat so ein paar Chancen, wo ich weiß auch nicht, wo wir jetzt noch so ein bisschen klischeehaft sind zum Teil, so ein bisschen überzeichnet. Wo ich noch nicht ganz so warm geworden bin mit dem restlichen Cast. Und also die Dialoge zum Teil, irgendwie so der gerade Breaking Bad und Better Call Saul, es hat mehr Witz, es ist ein bisschen trockener Humor, ist irgendwie mehr gewesen. Und da, gerade der Trailer, der hat mich sehr hoffnungsvoll gemacht, dass es zum Teil auch sehr lustig ist. Und von dem habe ich bis jetzt noch nicht viel gespürt. Also es ist schon sehr, der Regler ist schon viel, viel mehr auf Drama als auf
Witz. Die zweite Episode schon sehr lustig gefunden.
Ich habe erst die erste gesehen und die ist definitiv sehr wenig lustig.
Ja, die erste ist wirklich schon fast ein Horrorfilm.
Die ist sehr psycho,
Genau. Und die zweite ist, ich weiß, was du meinst, Tommy, es hat so ein paar Momente, wo wirklich so ein bisschen Situationskomik drinsteckt. Es könnte wirklich ein bisschen mehr sein.
Hey, du eben, es sind ja noch 7 Folgen, die noch kommen.
Genau.
Geschmeidig. Also, Pluribus auf Apple TV. Und dann im Kino läuft Running Man. Das ist ein Remake, kann man es gut nennen, vom...
Ja, man ist dazu versucht, das Remake zu nennen, aber es ist eben kein Remake vom 1987er. Auf das komme ich aber noch gerade. In The Running Man zeigt man uns, dass Amerika am Rand vom Zusammenbruch ein Land, das seine Arme zum Vergnügen der Reichen verheizt. Oder?
Spielt es heute?
Das spielt, ja, sozusagen. Ich komme auch noch zu dem. Der Glenn Powell, der Schauspieler, der spielt den Ben Richards, das mal eben nicht Arnold Schwarzenegger, sondern Glenn Powell. Ein Mann, der nichts verbrochen hat, außer den Rückgrat zu zeigen und für das wird er bestraft. Er verliert alles, seinen Job, seine Existenz, seine Perspektive. Seine Tochter wird dann auch noch schwer krank. Seine Frau überlegt, anzuschaffen, einfach um irgendwie die Familie können über Wasser zu halten. Und die einzige Möglichkeit für den Ben an Geld zu kommen, führt direkt in die grösste Gameshow der Welt, die eben The Running Man heisst. Und wer da mitmacht, der wird 30 Tage lang buchstäblich zum Abschuss freigegeben. Sein Ziel ist es eben nicht entdeckt zu werden, weil jeder Mensch und wirklich jeder Mensch und jede Kamera und jedes Smartphone und jede Straßenecke kann ihm das Knick brechen und wer ihn verpetzt, einfängt oder tötet, der gewinnt natürlich einen grossen Preis. Darum sind alle scharf darauf, den Running Man zu finden. Wenn der Running Man aber tatsächlich schafft, 30 Tage zu überleben, dann bekommt er den Hauptpreis und zwar über 1 Milliarde US-Dollar.
Natürlich da ist er aber in der freien Welt.
Richtig.
Weil genau im Running Man ist ja sozusagen eine Arena gewesen.
Genau, dort ist es wie so eine abgesteckte Arena. In dieser Version ist es im ganzen Land. Also in ganz Amerika. Genau, und jetzt kommt eben genau das Paradoxe. Der Film, das ist so ein Film, wo man eigentlich sollte sagen, boah, shit, das ist wirklich düster und eben irgendwie mega so eine Gesellschafts- und Gegenwartskritik auch, aber du kommst am Schluss vom Film raus und denkst so, ja, hey, nein, ist ein geiler Film gewesen. Cooler Actionfilm gewesen. Und das ist das Problem, weil was der Edgar Wright da erzählt, ist eben keine dystopische Zukunft. Und das genau meine ich. Es ist unsere Gegenwart, halt einfach ein bisschen mit einem anderen Farbfilter. Aber Menschen, die sich für Geld demütigen lassen, das ist nicht neues Medien, wo Wahrheit und Lüge so elegant können verschmelzen mit KI und alles drum und dran, dass du es nicht mehr kannst auseinanderhalten. Auch das ist nicht mehr neues. Das ist nichts mehr, was uns jetzt Angst macht. Es ist einfach, wir leben schon in dieser Gegenwart. Und das Problem an dem ist für mich genau, dass der Running Man, und das ist das, was viele nicht wissen, ist ursprünglich eigentlich ein Roman von Stephen King gewesen, den er 1982 geschrieben hat, unter seinem Pseudonym Richard Bachman, weil der Stephen King ist so derart produktiv gewesen, dass ihm der Verlag verboten hat, weitere Bücher zu schreiben. Und darum hat er unter Pseudonym müssen weitere Romane raushauen, damit er die rausbringt. Und damals halt, im 1982, sein Buch ist wirklich eine rabenschwarze Dystopie gewesen, eine Abrechnung mit einer Gesellschaft, die sich selber im Fernsehen beim Verrohen zuschaut. Und im Buch spielt die Geschichte im Jahr, you name it, 2025. Also die Ironie ist, also ich sage mal, es ist fast poetisch, oder die prophetisch sozusagen.
Hat es sehr gut getroffen. Das
hat es unglaublich gut getroffen, 1982. Dann ist eben 1987, also 5 Jahre später, die erste Verfilmung gekommen mit dem Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Und der Film ist wirklich ganz anders gewesen als Buch.
Auch also, grossartig.
Grossartig, aber eben so Neon-One-Liner-Punches, ja. die komischen Anzüge, es ist grell, es ist halt wirklich 1980er-Pump und Trash und es ist alles schon irgendwie cool und so und charmant, aber halt einfach extrem weit weg vom, eigentlich vom Buch. Und der Edgar Wright der hat angekündigt, er macht wieder eine bodenständigere Version, eine hässigere Version, eine, die näher am Buch ist und das funktioniert die erste Stunde tatsächlich super, wunderbar. Der Glenn Powell ist stark, er ist wirklich so ein Mann, der vom System zermalmt wird. Er ist nicht der coole Action-Hero wie der Arnold Schwarzenegger. Und in dieser ersten Stunde kommt das auch alles wirklich so, die Gesellschaftskritik und die Dystopie, das kommt wirklich super rüber. Nach dieser Stunde habe ich gedacht, geil, das wird ein richtig geiler Film. Dann aber, nach einer Stunde, kippt das alles plötzlich. Es kommt Humor rein. Und wer Edgar Wright-Film kennt, der weiß, was ich damit meine. So ein bisschen die Mischung aus Ironie und Schrägheit und komische Charaktere, wo da ein bisschen so...
Was hat er gemacht?
Was hat er gemacht? Zum Beispiel, hat er nicht den Baby Driver gemacht?
Ich kann mal nachschauen.
Ja, schau mal schnell nach. Ich meine sogar, jetzt bin ich vielleicht völlig daneben, wenn ich irgendwas wie Shaun of the Dead sage. Egal. Hot Fuzz, sorry, Hot Fuzz, das habe ich im Kopf gehabt. Hot Fuzz, aber auch Shaun of the Dead, glaube ich. Ja, Shaun of the Dead, Baby Driver, Scott Pilgrim and the versus the World.
Es gibt gerade ein anderes Bild, ja.
Last Night in Soho, also wenn man seine Filme so kennt, dann kennt man eigentlich auch die Seite von ihm und die kommt da halt auch super rein und was eigentlich am Edgar Wright seine Stärke ist, ist halt da wirklich die Schwäche vom Film. Weil die Gesellschaftskritik wird zum Gag und du bist einfach amüsiert und siehst einen geil gemachten Actionfilm, der gut inszeniert ist, aber am Schluss, wenn du aus dem Film rauslaufst und denkst, du müsstest eigentlich hässig sein, damit der Film, also wie soll ich sagen, wir leben in dem Film, es geht um Medienkritik auch, das ist ein grosser Teil von der Story, Medienkritik, die eben kann Narrativen erschaffen, falsche Narrativen erschaffen, die dich manipuliert mit KI, mit Bild, mit Schnitt und alles. Wir leben in einer Welt, wo Tilly Norwood rumläuft und Werbeverträge unterschreibt, der Matthew McConaughey macht seine KI-Stimme, um einen Podcast auf Spanisch zu machen, Katzen ballern mit Bazookas rum, Yetis machen Vlogs, Jacken, die Bier zapfen. Also weißt du, wir leben schon lange in dieser KI-Welt, wo man die Realität nicht mehr vom Künstlichen unterscheiden können. Der Film, die Story, die 1982 noch komplett dystopisch war, ist heute komplett überholt. Und da stellt sich einfach die Frage, braucht es denn das Remake überhaupt? Oder was für eine Daseinsberechtigung hat das Remake überhaupt, wenn er nichts Neues kann erzählen kann, wenn alles, was man in dem Film schon sieht, auch die Verrohung von der Gesellschaft, die Gameshows, das Zeug, oder das Mr. Beast da und Squid, alles kennen wir schon, es ist nichts Neues und für mich war es wie so, also wenn der Film eine Daseinsberechtigung muss haben, dann muss er seinen Ton bis zum Schluss konsequent durchziehen, so dass ich aus dem Saal rauslaufe und etwas nachhalte und ich wenigstens über unsere jetzige Gegenwart, über den Zustand von unserer heutigen Welt nachdenken. Aber was in der ersten Stunde noch so funktioniert hätte, wird in der zweiten Stunde zu so einem klassischen Edgar Wright Fun funny Film mit Action und so, dass du läufst raus und bist eigentlich amüsiert. Und das ist genau das Paradoxe daran. Du sollst nicht amüsiert sein nach dem Film. Du sollst nicht rauslaufen und finden, ja, das ist ein geiler Film gewesen. Und jetzt denke ich etwas anderes. Und dort versagt für mich der Film. Oder dort, das ist einfach das, was der Film, für mich das Versprechen, das der Edgar Wright auch gemacht hat, das er nicht eingelöst hat. Das ist am Schluss gleich ein Edgar Wright-Film. Und wer das cool findet, wird auch den Film super finden, weil eben inszeniert, 1A, Sound, Action, alles. Das kannst du nicht sagen. Ich gebe dem Film 3 Sterne, weil er handwerklich wirklich super gemacht ist. Aber eigentlich bin ich enttäuscht, dass er nicht das war, was eigentlich der Stephen King mal geschrieben hatte.
Das ist ein Es sind auch zwei Paar Schuhe, gell? Wenn er das verspricht, dann finde ich auch, dann hat er das einfach nicht eingehalten.
Ja.
Aber ich finde natürlich auch, der Film für sich alleine, der kann ja gleich natürlich gut sein. Und weißt, ob es jetzt einen neuen Film braucht, das ist ja die Frage. Die erübrigt sich ja sowieso immer. Willst du einen Film schauen, schaust du einen Film. Sonst schaust du halt das Original.
Ja, wirklich. Also eben, du siehst im Film, dann zeigen sie Dollarnote und auf dem Dollarnote siehst du Arnold Schwarzenegger und du bist schon so ein Moment, wo die Immersion bricht, weil du denkst, that's the guy from the other movie. und es ist wie so wirklich tonal extrem inkonsistent. Weil wenn ich die erste Stunde für sich nehme, das ist wirklich dort, wo er das Versprechen einlöst und wo für mich der Film auch wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Und nachher geht er auseinander.
Sehr gespannt. Ja gut, das ist «The Running Man». Und wirklich «The Running Man». Ich glaube, der Original hat «Running Man» geheißen. Läuft aktuell im Kino. Und dann haben wir noch ein paar Sachen, wo ihr jetzt könnt die Hause zocken könnt. Darum gehen wir in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Du, Samuel, bist zum römischen Kaiser aufgestiegen. Zum römischen Stadthalter, Kaiser, aber Stadthalter.
Genau, das ist ab jetzt bitte mein Titel.
Im Anno 117.
Im Imperator.
Ja, genau, was macht denn das alles so Schönes? Was kann das?
Das ist ein klassisches Anno. Also es ist seit heute, kann man das spielen übrigens. Es ist gerade jetzt rausgekommen, seit Mitternacht ist es live. Könnt ihr Städte aufbauen und... Also ich habe jetzt etwa 40 Stunden drin versenkt, damit sind es vielleicht auch 50. Und es ist so dort, also Anno kennen ihr drei alle, nehme ich jetzt mal an.
Ja, ich habe das letzte Mal gespielt, ja.
Wunderbar, also wer es da draußen nicht kennt, Anno ist ein Aufbaustrategiespiel. Du kommst auf eine leere Map, eine leere Insel und dann baust du dort deine Stadt auf, von einem kleinen Dörfli bis zu einer Metropole mit schönen Häusern und Wahrzeichen und komplexen Warenketten und so weiter. Und sie wird halt jedes Mal schwerer. Also du hast so Bewohner in verschiedenen Stufen und die wollen immer mehr Sachen, immer komplexere Sachen und das ist immer schwieriger, um das zu produzieren. Genau, das ist so der Gameplay-Loop. Und ich habe auch immer so einen klassischen Loop, wenn ich so ein Spiel spiele, dass ich fange dann an, das ist ein neues Game, das ist eine leere Map. Und wenn es gut gemacht ist, wie jetzt hier auch, dann versinke ich so drin in so einem Flow und baue die Stadt auf und es... Du hast alles im Kopf, deine Warenketten, deine Handelsrouten und so. Und dann irgendwann wird es immer anstrengender, weil es halt, je grösser deine Stadt wird, desto komplexer wird es, desto mehr musst du noch im Kopf behalten, desto mehr musst du wieder optimieren und über verschiedene Maps noch deine Waren schippen und so. Und dann irgendwann wird es wieder zu anstrengend, dann muss ich eine Pause machen. dann mache ich weiter und dann merke ich irgendwann so ein bisschen, okay, das und das hätte ich von Anfang an anders machen müssen. Dann merke ich so, oh, das ist ein Fehler gewesen. Und dann fange ich wieder neue Dinge an und das Ganze fängt von vorne an. Also das ist so mein Loop. Und jedes Mal wirst du ein bisschen besser, oder? Weil jedes Mal weißt du wieder mehr Sachen und baust deine Stadt besser und schöner auf. Und ich mag das eigentlich noch. Und also Anno 117 spielt im Jahr 117. Wir haben vorher übrigens darüber geredet, weil die Quersumme von Anno ist immer 9, die Jahreszahlen, also 1800 und 117 ist alles immer Quersumme 9. Ich weiß gar nicht, warum.
Ich habe gerade
fragen, genau 9 ist, aber das ist auch so ein Easter Egg. Ich kann mal jemanden nachschauen. Und es spielt im alten Rom, 117, und man kann entweder in Latium siedeln, und das ist halt so das klassische Rom, so Mittelitalien, oder in Albion, und Albion ist so das Äquivalent von einer keltischen Grossbritannien. Also dort hat es Nebel und es regnet und es hat halt Kinder. Es ist so ein bisschen... nicht ganz Asterix der Gallier, weil dort ist es ja in Frankreich und nicht in Großbritannien, aber der Vibe ist ein bisschen ähnlich. Oder? Und es gibt eine Kampagne, die habe ich relativ schnell durchgehabt. Also es ist so 6 Stunden, 8 Stunden vielleicht, wenn du es mega gemütlich nimmst. Und die ist jetzt auch eher ein Tutorial, finde ich. und nicht zu dem Main Event. Also die Story ist okay, du kannst da wählen zwischen zwei Storylines, sind aber sehr ähnlich. Und ja, ich finde so, sie fängt recht stark an, recht innovative Story am Anfang und dann nachher irgendwann plätschert es aber so ein bisschen daher und ist dann sehr abrupt fertig. Und also für die Story würde ich jetzt das Spiel nicht spielen, oder? Aber der Hauptgang, oder das Hauptevent, sage ich mal, ist ja immer bei den anderen Spielen, ist das Endlosspiel, wo du halt eben eine riesige leere Map hast, wo du also kannst selber am Anfang sagen, was du möchtest, ob du willst starke Gegner haben auf dieser Map, wie schwer das soll sein, und da kannst du eigentlich so dein Game ein bisschen selber zurechtlegen. Und jetzt neu im Anno 117 ist auch, dass es wieder militärische Auseinandersetzungen gibt, also es gibt Armeen und Schlachten und du kannst andere Inseln einnehmen oder sie können auch dich einnehmen. Und ja, das funktioniert okay, finde ich. Also ich es ist so, ich schalte das halt dann meistens gleich wieder ab, weil irgendwie Anno für mich ist einfach so friedlich siedeln und meine Wirtschaft aufbauen. Ja, du kannst alles abstellen. Also du kannst im Endlosspiel kannst komplett...
Aber steuerst du es sonst direkt? Also baust du irgendwo und da kommen Leute raus? Oder wie funktioniert das?
Genau, also du kannst halt so, ja, so ein bisschen ähnlich wie in einem Echtzeitstrategiespiel. Okay. Sagst halt, du willst ja gar nicht so um von, ich weiß gar nicht, was es sind, Bogenschützen zum Beispiel produzieren. Und dann macht es das. Und das braucht dann Arbeitskräfte, um die zu unterhalten. Das ist, also es braucht kostet Geld und Waffen und Arbeitskräfte. Und dann hast du halt da deine Armee. Und das ist aber immer so auf... eben so auf Legionsebene. Also du kannst keine einzelnen Einheiten steuern. Es ist sehr ähnlich wie Manor Lords. Das hast du ja gespielt. Wo du halt einfach so deine ganzen, eben so deine Kompanie kannst steuern und dann schickst du irgendwo hin und dann gibt es halt Schlachten. Und das ist schon eine echte Zeit. Aber ja, ich weiß auch nicht. Es ist so, sie rennen die ganze Zeit irgendwo hin, musst sie wieder zurückpfeifen.
Ja, fehlt dann die taktische Tiefe vermutlich, oder?
Ja, also jetzt schon das Papierprinzip und so. Ja. Aber genau, es ist ja wirklich nicht das Age of Empires oder was auch immer. Also es ist immer noch das Anno und ich finde, so Kernkompetenz ist schon im Aufbauen und darum nervt mich das Militär eigentlich eher und ich schalte es einfach ab. Kann aber zum Glück, also niemand wird gezwungen, sogar in der Kampagne. Also du hast eine zwingende Schlacht, die du führen musst, eine kleine. Und alles andere kannst du aber auch mit Diplomatie machen, respektive Wirtschaftskraft, wenn man das will. Und im Endlosspiel ist es noch speziell, dass mal sonst in allen anderen Anos, die gespielt haben, ist es meistens so, du startest immer in der gleichen Region und es ist ziemlich linear aufgebaut. Also du baust halt dort deine Stadt auf und irgendwann expandierst du dann so in andere Welten. In Anno 1800 ist es die neue Welt und die alte Welt. Also die alte Welt ist dort startest und die neue Welt ist dann so ein bisschen Orient und so, wo du halt hergehst und dann kommen irgendwelche DLCs, wo du dann noch kannst in die Arktis und ich weiß nicht wo hin. Und das ist aber immer sehr linear aufgebaut. Und jetzt im Anno 117 kannst du am Anfang wählen, wo du starten willst. Also entweder du startest eben in Italien, in Latium, oder du startest in Albion. Und das finde ich sehr schön. Und du musst auch die zwei Regionen nicht unbedingt miteinander verzahnen. Also du kannst wechseln, du kannst in beiden das aufbauen. Und du kannst handeln zwischen den Regionen, kannst Waren hin und her schicken und es hat gewisse Vorteile, aber du musst nicht. Und das ist sehr gut nachher für DLCs, finde ich, weil in einem 1800 hatte ich genau das Problem gehabt, denn beim DLC Nummer 5 oder was, ich habe doch die Geduld nicht, um mich jetzt zu alle anderen nochmal durchzuspielen, bis ich dann zum neuen Content komme, oder? Das schießt mich an.
Ja.
Und das haben sie halt sehr elegant gelöst, oder? Weil wenn jetzt da der erste DLC kommt mit einer neuen Region, der ist schon angekündigt, es gibt Ägypten irgendwann, vor allem mega drauf, dann kannst du direkt in Ägypten starten.
Das ist cool. Ja, weil ich hatte tatsächlich auch im letzten, ich spiele sie dann meistens nur so maximal 20 Stunden, dann bist du noch gar nicht fertig mit der Endlos-Ding. aber ja, sobald die neue Region kommen, dann gibt es dort wieder 1000 Sachen mit Plantagen und die musst du hin und her schicken. Dort habe ich es schon langsam ein bisschen anstrengend gefunden.
Genau, und das ist halt viel, ich finde jetzt, das ist recht viel casual-freundlicher. Eben auch, wenn du eine Pause gemacht hast, kommst du nachher auch irgendwie viel einfacher wieder rein, habe ich so festgestellt. Weil auch die meisten Warenketten ist es ein bisschen, wenn du es mal etabliert hast, dann laufen sie eigentlich und du musst es auch sehr selten wieder aufstocken. Ich habe das Gefühl, im Anno 1800 hast du recht oft, wenn deine Stadt gewachsen ist, hast du halt dann wieder nochmal 10 neue Fischereien aufbauen, damit die wieder genug Fisch haben und so. Und das passiert da irgendwie weniger. Und eben, du kannst an recht vielen Stellen kannst du so die Entscheidung treffen. Also sie gehen da nicht unbedingt den Weg so linear vor wie früher. Das fängt schon dort an, dass du jedes Bedürfnis auf zwei Arten kannst erfüllen. Also sie wollen Nahrung, deine ersten Bewohner. Und du kannst aber sagen, okay, ich will jetzt einen Haferbrei geben oder Fisch oder beides. Und es hat immer Vorteile, wenn du beides gibst, aber du musst nicht. Und dann kannst du irgendwann auch, vor allem später, wenn die Güter viel, viel komplexer werden, kannst du einfach mal sagen, so, ah, weißt du, also, um jetzt diese Produktionskette aufzubauen, das schießt mich so an, weil ich bräuchte irgendwie drei verschiedene Inseln, um das zusammenzutragen, das lasse ich jetzt einfach weg. Und das ist mir, also, ja, kommt mir sehr entgegen. Eben, man kann auch als Casual mal Pause machen von zwei Wochen und dann kommst du wieder einigermaßen rein. Hey, ja, und ich finde einfach, es float mega gut. Es ist alles ist gut kalibriert. Ich stehe irgendwie nie jetzt an. Es gibt nicht so viele Fleissaufgaben, wenn du nicht willst. Du kannst einfach so recht friedlich siedeln. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist so die Grafik. Sie ist so schön, also sie sieht wirklich hübsch aus. Aber es ist halt mega so comic-mäßig. Es ist so überzeichnet. Und es passt irgendwo zu Anno. Die sind ja immer so ein bisschen... Mhm. Genau, so ein überzeichnend, ein bisschen lustig. Aber irgendwo da, ich weiss nicht, jetzt zum alten Rom, ich hätte mir so ein bisschen mehr Ernst gewünscht und ein bisschen weniger Haha und so lustig, so Schenkelklopfen
wie Zau. Und dunkle Shader drüber.
Ja, irgendwie so. Und das passt auch zu der Grafik, finde ich. Ist halt auch sehr, sehr bunt. Und es hast ja Tageszeit und dann ist irgendwie ein Sonnenuntergang und es ist, als hätte jemand in Lightroom den Regler einfach auf 100 drüllt, den Sättigungsregler oder so.
Wie Ghost of Yotei, das ist ja...
Genau. Ich habe so nicht gespielt, aber ich habe Screenshots gesehen, es ist genau in die Richtung, ja. Aber das ist so ein bisschen meine einzige Kritik, muss ich sagen. Vielleicht, wenn man jetzt wirklich so ein Hardcore Anoholiker ist und dort wird hunderte von Stunden drin versenken, oder dann bist du da relativ bald einmal an einem End. Also das Endgame ist jetzt nicht riesig. Du kannst ein Monument aufbauen, das Kolosseum, aber das hast du relativ bald einmal. Dann kannst du nicht noch Spiel abhalten, das braucht auch noch mal Zeit, oder du kannst halt deine Stadt einfach grösser machen. Aber ich habe gleich das Gefühl, jetzt gerade im 1800, vor allem mit allen DLCs natürlich, also dort hast du im Endgame, es hört nie mehr auf, gefühlt. Es wird so komplex und du kannst so viel drin versenken und so viel optimieren. Und das ist da nicht so. Oder ich sage jetzt mal vielleicht noch nicht so, weil es halt ein Basisspiel ist. Und auch da, es gibt DLCs, da wird wieder mehr Content kommen und so. Halt so das bewährte Prinzip. Aber ich finde jetzt so für mich als so semi-casual ist es genau das richtige Level von Komplexität und gleich ist es irgendwie überschaubar. Ja, also ich werde da heute Abend wieder eine neue Stadt aufbauen.
Hat doch keine Zeit, was
ja, eben, aber es braucht eben nicht so viel Zeit. Also du kannst eigentlich, ich sage jetzt mal, in 10 Stunden, wenn du ein bisschen geübt bist, hast du in 10 Stunden hast du das Kolosseum, was eigentlich so das letzte Monument ist. Und klar, eben, du bist noch nicht fertig, aber du bist schon mal so ein bisschen...
Das ist schon lange. Der Kollege hat es schon gekauft, in unserer Family-Bibliothek ist es schon.
Siehst du. Muss man sagen, ich finde es super, aber ich habe jetzt in letzter Zeit im Fall recht viel Manor Lords wieder gespielt. Und man macht ja immer so Updates und so. Und das gefällt mir immer noch besser als jetzt das Anno. Weil einfach, es ist viel frischer und hat irgendwie... Mm.
Ist es immer noch
ein Early Access?
Ja,
ist immer noch Early Access, aber es gibt wirklich recht große Updates. Nicht warte, also ich finde es super.
Ich muss Ark Raiders spielen. Aber sonst Anno 117, genau, auf PC. Konsole kommt es auch, oder?
Ja, hey, ja, wir auf PS5. PlayStation 5 geholt. Ich weiß nicht, mit einem Controller zu spielen.
Oh, grosser.
Kannst du
ein Update dazu machen? Genau, kommt mir nochmal ein komplexes, extrem taktisches, wirtschaftliches Spiel. Call of Duty Black Ops 7. Genau, du warst ja an einem Ausflug in London gewesen. Und ja, hast nicht nur das Spiel spielen, sondern auch mit den Schauspielern von der Kampagne können reden.
Ja, voll, es war lustig. Ich bin von Activision eingeladen worden, beziehungsweise von Microsoft, wo jetzt Activision einverleibt hat. Auf London, also ein Presse-Event, Preview-Event, wo man einerseits das Spiel können ausprobieren, also Multiplayer-Modi mit den anderen Journalisten, die dort waren, wo ich alle fertig gemacht habe. mit Controller. Nicht mit Maus und Tastatur.
Ja, Auto-Aim und so, ja.
Nein, mit Gyro-Controls. Das ist natürlich, mit dem bin ich unschlagbar. Genau, das haben wir können machen. Und nachher haben sie auch noch Schauspieler eingeladen, die da mitwirken an diesem Spiel und auch noch ein Teil vom Entwicklerteam, wo das Spiel vorgestellt hat und so ein bisschen erzählt hat, was sie sich überlegt haben und so. Genau, und von den Schauspielern her ist... dabei war, Moment, der Michael Rooker, wo man kennt aus beispielsweise wahrscheinlich am meisten The Walking Dead, wo er, wie hat er geheißen dort? Dixon, Merle Dixon.
Keine Ahnung.
Der Bruder vom...
Vom Death Stranding-Typ.
Vom Death Stranding-Typ, ja.
Vom Reedus.
Genau, der Norman Reedus.
Norman Reedus, ja, genau. In Guardians of the Galaxy hat er mitgespielt. Dann der Milo Ventimiglia hat mir nichts gesagt.
Aber Heroes.
Ja, genau. Ja, ganz früher Heroes. Und This Is Us, eine Serie, die in den USA mega beliebt war. Aber ich glaube, bei uns überhaupt nicht irgendwie. So eine Dramaserie, die 100 Episoden hatte. Und keine Ahnung.
Er hat auch den Sohn von Rocky gespielt. In Rocky ist es 5 gesehen. Der letzte, wo der Rocky noch selber boxt.
Das habe ich nicht gewusst. Und Kiernan Shipka, wahrscheinlich habe ich den Namen jetzt gerade butchered. die hat mitgespielt in Mad Men und zuletzt, glaube ich, kennen sie viele Leute noch aus Chilling Adventures of Sabrina. Also aus dem Sabrina Hexe da Remake auf Netflix hat sie da Sabrina gespielt. Genau, die sind da gewesen und Call of Duty ist ja bekannt dafür, dass sie immer mal wieder so bekannte Hollywood Schauspieler in einer Kampagne casten. Ich weiß noch, eigentlich haben sie ja den Kevin Spacey gehabt.
Ja, stimmt.
Weil sie ganz stolz darauf waren. Das sind sie auch nicht mehr so stolz. Aber ja, genau, sie sind bekannt dafür und es hat auch noch andere Schauspieler, die jetzt mitmachen in Black Ops 7. Er kommt übrigens morgen raus, also am Freitag. Und die drei sind vorbeigekommen und haben in einer Panel-Diskussion so ein bisschen Einblick hinter Kulissen gegeben, wie das Zeug produziert ist worden. Und mit Mac Rooker konnte ich dann im Nachhinein auch noch ein Einzelinterview machen, was recht lustig war, aber auch sehr chaotisch, weil ich ohne Scheiß einfach 2 Stunden bevor ich das Interview machen konnte, erfahren, dass sie das Interview machen.
Ja, das ist scheiße.
Dann stellst du dich auf, ja, mit Entwicklern reden und so.
Genau, ich dachte, ich würde mit Entwicklern reden und habe alle Fragen vorbereitet so bezüglich Entwicklungsprozess, was sie sich bei diesem Multiplayer-Modus denkt, hey, wie das funktioniert. Und dann, du willst mit dem Michael Rooker ein Interview führen. Und der hat natürlich keine Ahnung von all dem Zeug, das ich dort geschrieben habe.
Hast du gefragt, was er von der neuen Engine haltet?
Ja, was er vom Omni-Movement in Black Ops 7 haltet und wie das Spiel verändert. Und dann habe ich während der Panel-Diskussion, es hat auch noch eine Panel-Diskussion gehabt, wo sie eben so ein bisschen Fragen gestellt haben und dann habe ich währenddem mir Notizen gemacht und probiert irgendetwas Schlaues zusammenzudichten, damit ich mich nicht komplett blamieren mit dem. Aber es war voll easy. Er ist sehr cooler Typ. So ein easygoing Hollywood-Star und er hat auch mega... Es hat auch mit Leuten gemischt und mit denen geredet am Event, hat Fotos gemacht und so. Sehr, sehr cool gewesen. Und bei Michael Rooker muss man wissen, der hat schon mal in Call of Duty mitgespielt. Und zwar 2012 in Black Ops 2. Hat er die gleiche Rolle gespielt, die er jetzt spielt. Jetzt hat er einfach 12 Jahre später. Darum hat er noch eine spannende Perspektive, oder? Weil er als Hollywood-Star schon mal mitgespielt hat in so einer grossen Produktion und jetzt nochmal. Und darum ist es so ein bisschen spannend gewesen, zu erfahren, was sich alles verändert hat in dieser Zeit. Und er sieht auch das Ausmaß von Produktion. Also es fühlt sich einfach alles verdammt riesig an heutzutage. Also irgendwie so, es ist nicht vergleichbar, wie das Spiel produziert wurde 2012 und wie es jetzt produziert wird. Er hat ein Guest-Zitat hat er gesagt, irgendwie früher haben sie als Attrappe oder als Dings, wie sagt man, als nicht Attrappe, wie sagt man etwas in einem Film?
Ein Prop.
Prop, ja genau, Prop. Haben sie als Props Wischmops in der Hand gehabt, zum Waffen simulieren. Und jetzt haben sie halt einfach realistische Replikas von Waffen, die genauso schwer sind wie die echten Waffen, damit sie sich realistischer bewegen im Motion Capture. Also so einfach als eins von den Beispielen, wie professioneller und grösser das ist geworden. Und auch die anderen haben gesagt, der Milo Ventimiglia und Kieran Shipka haben gesagt, sie waren überrascht gewesen, wie riesig die Produktion, wie sich das anfühlt. Und sie haben in kleineren Games mitgemacht, aber vor allem Voice Acting. Und das war das erste Mal, wo sie wirklich so alles mitgemacht haben. Und sie waren erstaunt, wie riesig dass sich das alles anfühlt. Und sie haben gesagt, sie haben sich gefühlt wie ein kleines Teil in ihrer riesen Maschinerie. So. Was ich lustig gefunden habe, ist der Unterschied bei den Scripts im Vergleich zu TV- und Filmproduktionen. Scripts für Call of Duty Black Ops 7 sind Tausende von Seiten lang gewesen. Also wirklich Monster-Scripts. So Bilder gesehen, wie sie die in den Händen haben. Sie können sie kaum haben, so wie Telefonbücher haben sie ausgesehen. Und das ist halt einfach, du hast einerseits Kampagne, die halt einfach sehr, sehr viele Textziele hat. Und du hast dann aber auch die anderen Modi, wie zum Beispiel Multiplayer, wo du dann einfach so viel Zeug musst einreden und ein Satz musst du dann irgendwie auf 50 verschiedene Arten einreden, weil das fällt sehr schnell auf, wenn du nur ein oder zwei Variationen hast. Das klingt dann sehr schnell repetitiv und darum hat es die riesen Monster-Scripts gegeben und sie haben gesagt, sie waren erstaunt gewesen, auf wie viele Arten, dass man so etwas wie «Frag out» oder «Shit» kann sagen. Da stehst du einfach tagelang stehst in dieser Aufnahme-Booth und du hast einfach so einzelne Textfetzen einreden, 50 Mal am Stück, bis der Regisseur findet, gut, jetzt haben wir alles, gehen wir weiter. Und das war schon eine rechte Herausforderung. Vor allem der Mike Rooker hat gesagt, er ist so ein Typ, der, habe ich noch lustig gefunden, er improvisiert sehr gerne, er lernt nichts auswendig. Er hasst es. Er hasst es, irgendwie auswendig zu lernen und zu rehearsen. Für ihn ist darum die Situation in Booth, wo er dann allein war, jetzt nicht auf dem Mocap-Set, wo er mit den anderen hat interagieren konnte, sondern wirklich so allein isoliert, ist sehr schwierig gewesen, weil er passt deine Performance immer an das, was der Gegenüber ihm gibt. Und dann siehst du halt einfach in der Booth, siehst du halt vielleicht einen Ausschnitt aus dem Spiel und musst darauf reagieren und kannst nicht mit echten Leuten reagieren. Und das war eine ganz andere Situation irgendwie für ihn. Und auch spannend gefunden, er als jemand, der halt vor allem in Hollywood und in TV- und Movie-Produktionen unterwegs war, was für Herausforderungen das er sieht in so einer Game-Produktion.
Und wie war das Game?
Das Game ist, genau, das konnte ich auch noch spielen. Hey, Call of Duty. es fühlt sich mega ähnlich an wie das Black Ops 6. Und das haben sie auch gesagt, es soll keinen mega Bruch geben. Es soll sich anfühlen wie ein logischer nächster Schritt von Black Ops. Sie haben auch beide Spiele parallel entwickelt, tatsächlich. Sie haben von Anfang an vor, mit Black Ops 6 zu starten und dann die Geschichte weiterzuführen. Wobei, Geschichte weiterführen. Die Black Ops-Geschichte ist so wirr. Und
das weiss vor allem niemand mehr, was dort passiert ist. Ey. Nein. Also, weißt.
Und eben, Black Ops 7 ist die direkte Fortsetzung von Black Ops 2. Der Michael Rooker eben mitgegeben hat. Und Black Ops 6 spielt in den 90er, Black Ops 7 spielt 2035. Also ist so komplett wirr und so. Aber von der Mechanik her, vom Gameplay her, fühlt es sich mega ähnlich an. Du hast in Black Ops 7 hast, ein paar neue Mechaniken, weil es halt in der Zukunft spielt oder können sich ein bisschen crazier gehen mit den Waffen und so. Du hast auch einen neuen Wall-Jump, nicht Wall-Run, sondern du kannst, weil du halt irgendwie so Technologie anhast und so, kannst besser gumpen und kannst dich ja Wänge entlang springen zum Ausweichen und so. Es hat neue Score-Streaks, also so neue Gadgets, die du einsetzen kannst, die halt ein bisschen futuristisch sind, unter anderem so einen Hunderoboter, der gar nicht so futuristisch aussieht, weil das kennt man ja von denen, wie heissen die? Da, wo die creepy Roboter immer machen, das Militär unternehmen.
Ja, der Boston Dings da.
Ja, aber genau.
Die machen das, glaube ich, nicht im Boston Dynamics, oder nicht?
Ist nicht mehr.
Weiss nicht mehr.
Es gibt auch so wie die Hunde und die kannst halt dann irgendwie freischalten und so Zeug. Und echte Killer-Roboter auf zwei Beinen. Also so ein bisschen, alles ein bisschen abgespaceter, aber vom Gefühl her mega ähnlich wie Black Ops 6. Also wenn man das gerne hat, wird man das auch feiern. Wenn man nichts mit dem anfangen konnte, wird man auch mit dem nichts anfangen können. Was neu ist im Multiplayer, das konnte ich leider nicht ausprobieren, ist der Skirmish-Mode. Auf den bin ich am meisten gespannt. Das ist so ein Large-Scale-Multiplayer-Modus, wo du 20 gegen 20 spielen auf einer grösseren Map. Es geht in Richtung Battlefield, natürlich ohne die Zerstörung und so, die du in Battlefield hast. Aber da bin ich gespannt. So Modi haben sie ja immer wieder mal drin, oder so grössere Modi, und dann nehmen sie wieder raus und jetzt ist wieder mal einer drin. Da bin ich recht gespannt drauf. Und was ich mich offen darauf freue, das habe ich auch nicht können ausprobieren am Event, ist die Kampagne, wo du jetzt das erste Mal mit bis zu vier Leuten gleichzeitig spielen können. Komplett im Koop. Und das war etwas, was ich über Black Ops 6 geschrieben habe. In den Kommentaren haben alle gefragt, kann man das im Koop spielen? Kann man das im Koop spielen? Ich glaube, das war schon ein Bedürfnis in der Community. Und jetzt kannst du sogar mit bis zu vier Leuten spielen.
Ja, bin ich gespannt. Was
ich recht spannend finde. Ich bin da immer sehr skeptisch. Oder? Ist so wie, ich habe das Gefühl, es kann nicht für alle Szenarien gut optimiert sein. Entweder ist es ein Singleplayer-Spiel und es ist auf das optimiert, oder es ist halt voll ein Koop-Spiel und es ist auf vier Leute optimiert. Und irgendwie finde ich es recht schwierig, dass es auf allen Stufen sich gut anfühlt. Aber ja, sie sagen,
storymäßige Sachen.
Ach, storymäßig, ja.
Habe ich eben immer das Gefühl, erfahrungsgemäß hätten, dass die Story funktioniert nicht so gut. Nur schon, weil einfach andere schwätzen dann einfach, oder?
Ja, ist ja, ja.
Also da bin ich, ja, du. Aber sie sagen, einfach lustig Koop.
Ja, voll. Also sie sagen, sie haben es von Anfang an so gedacht. Das ist nicht irgendwie etwas, was sie im Nachhinein hinzugefügt haben, sondern es war von Anfang an so gedacht gewesen. Und lustig, und ich glaube, das wird auch noch kontrovers diskutiert werden, es gibt keine Schwierigkeitsgrad, den du kannst einstellen kannst. Ja. Sondern der Schwierigkeitsgrad skaliert mit der Anzahl an Spielern. Und du kannst einfach wie nichts dagegen machen.
Das ist weird, ja, aber sonst ist immer etwa 5 gehen oder so. Ja. Weird.
Finde ich recht eine komische Entscheidung, aber sie sagen, sie haben es gemacht, um sicherzustellen, dass es sich halt vor allem gut anfühlt, je unabhängig davon, wie viele Spieler. Aber ich finde, das widerspricht sich ja nicht. Du kannst trotzdem
eine Schwierigkeitsgrad reintun.
Ja, gut. Darum, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Eben, morgen kommt es raus für alles, was es gibt, außer Switch.
Okay, also Call of Duty Black Ops 7 gibt es dann sicher mal ein Update, wenn wir es dann auch mal noch ausführlich gespielt haben. Ja, dann wären wir da am Schluss von diesem Podcast und ich danke euch fürs Mitmachen und allen fürs Zuhören und bis in der Woche. Tschüss miteinander.
Tschüssi.
Tschüss.
Ciao miteinander.